Ah, das war eine der schönsten Sachen. Ich bin ja gerade hier im Urlaub und ging am Deich spazieren, bin in eine Urlaubsgesellschaft oder eine Geburtstagsgesellschaft reingelaufen. So 20 Besoffene, die da rumstanden. Und eine brüllte sofort, das ist er, ja, das ist er. Und dann muss ich Fotos mit allen machen. Und dann fragte der Opa, der dabei stand, der natürlich keine Ahnung hatte, wer ich sein soll, wer ist denn das? Und dann sagt die Frau, original, ist jetzt keine erfundene Geschichte, Joris. Und ich denke so, fuck, ist das peinlich.
1A bewahre. Heute mit Bastian Bielendorfer.
Hallo, ihr Lieben.
Hallo, Basti. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr.
Ja, wir stellen dich nochmal ganz kurz vor, der Ordnung halber. Du bist Comedian, du bist mehrfacher Bestseller-Autor und du bist ja auch noch mega erfolgreicher Podcaster mit Alliteration am Arsch und Bratwurst und Baklava. Vielleicht direkt vorneweg, Basti und ich kennen uns schon echt lange, also viele lange Jahre über die Comedy, zu lange kann man fast schon sagen. Und ich bin ja auch Bastis Redakteurin bei Bratwurst und Baklava. Und für Luisa ist es im Grunde die Bielendorfer Entjungferung, ne? Du bist...
So ist es. Basti und ich haben hier praktisch heute ein Blind Date.
Wie aufregend, hör mal. Auch noch so nie irgendwo es. Mal die Hand gegeben oder so? Nee, nix.
Nee, gar nichts. Nicht mal aus der Weite, aus der Ferne gewunken, noch gar nichts. Also insofern.
Hallo Sandra, hallo Luisa, hallo Menschen, die uns hören. Ich freue mich.
Das Schöne ist, viele der Menschen, die uns hören, hören uns ja eigentlich eh nur deinetwegen. Wir haben es ja schon gesagt, ja. Der Bielendorfer Boost
hat zugeschlagen.
Euer Key to the Fame. Ich habe mir die letzte Folge angehört, da wurde gar nicht von Bielendorfer Boost erzählt. Da hast du die große Lüge von Funny Facts erzählt, die ich übrigens jetzt mal hier direkt auflösen möchte. Das ist
wieso?
So, das ist nur auf weil das nur auf deinem Flipchart steht, Funny Facts. Funny Facts ist, funny sind die Typen, die in der Friendzone rumhängen, bis sie irgendwann 40 sind, bei Mama aus dem dielengedeckten Keller hochziehen. Verstehst du das? Diese Funny Facts These, die du da aufgestellt hast, ist totaler Quatsch. Das ist super.
Also ich höre da jetzt ein bisschen persönlichen Frust auch
aus. Ja, ja.
Hat das bei dir nicht funktioniert?
Ich bin total glücklich im Keller. Ich fühle mich da wohl. Doch. Ja, also bei mir hat das jetzt genau einmal funktioniert. Aber
geil.
Deswegen ziehe ich das auch so lange durch. Nee, aber das habe ich letztes Mal gehört und musste so ein bisschen schmunzeln, weil ich muss sagen, die promiskuitivsten Männer, die ich kenne, sind doch sehr viel eher die, Luisa beschrieb, der gelockte Fußballer-Typ. So, weißt du, der zwar dumme Geschichten erzählt, aber dann am Ende trotzdem irgendwie den Elfer schießt, sagen wir es mal so.
Aber ich muss ja sagen, bei mir hat das ja nicht funktioniert.
Bei dir hat das, weil
naja,
du eine Frau mit Anspruch
hast.
Naja,
rangelassen hast du die schon.
Aber die haben mich nicht erkannt. Das war nur ein Versuch und dann waren die mir ja einfach zu unlustig. Also bei mir funktioniert die Funny Facts Theorie auch.
Das ist natürlich bei exzellenten Ladies für euch so. Ich sprach jetzt nur vom Durchschnittsvolk. Ne? Von der Durchschnitts-Erika aus der Reihe vor mir in der Schule, da hat Funny Facts auf jeden Fall nicht funktioniert, sagen wir es mal so.
Und die vermisst du nicht, höre ich da raus? Oder was?
Ich habe zu Hause noch den Starschnitt. Nee, das ist nicht so schlimm. Aber ich musste ein bisschen schmunzeln, weil das wirklich eine dieser großen urbanen Mythen ist, dass das der Schlüsselhumor wäre. Und ich kenne eigentlich nur sehr lustige, sehr einsame Männer.
Also, der Schlüssel ist natürlich in erster Stelle Alkohol. Und dann.
Das ist richtig.
Dann
das
kommt
ist richtig,
Humor.
Da bin ich total.
Ich sag mal so, dann können wir vielleicht von uns sagen, wir sind Schlösser mit vielen verschiedenen, also wo viele Schlüssel passen. Dann geht alles, aber funny geht auch.
Hast du dich gerade als Schloss, wo viele Schlüssel passen, bezeichnet? Ernsthaft? Okay. Ja, gut.
Heieiei, wo kam das her? Du hast so viel Castlevania gespielt.
Ich bin eine sehr stilvolle Frau, soll ich sagen.
Aber das interessiert mich. Wie ist es denn andersrum? Funktioniert bei dir die Funny Facts Theorie, Basti? Also auf Frauen bezogen?
Auf jeden Fall, natürlich.
Dann ist das ja für dich hier heute eine super Sache.
Nein, aber nicht, dass ich jetzt hier, also nicht, dass ich jetzt direkt auf den Deckel bekomme und sage, hier, der Bielendorfer, dieser alte Dreckschauvinist. Ich habe da nur aus meiner ganz persönlichen Erfahrung erzählt.
Du kriegst heute sowieso 45 Minuten auf den Deckel, ist eh schon klar.
Ich kriege einfach nur 45 Minuten auf den Deckel, dass diese, als sie das erwähnte und dann so weit ausführte, dass das, nicht unbedingt der Schlüssel zum persönlichen Kontakt kann das durchaus sein. Der Schlüssel zu dem, was Sandra da beschrieb, das glaube ich eher weniger, ehrlich gesagt.
Aber
dafür
Basti,
sind Menschen
du hast
einfach
es
in vielerlei
doch
Hinsicht
auch
zu oberflächlich. Ich habe es auch hingekriegt, ja.
Aber
ja,
du hast es ja aber auch nicht so richtig, also ich sag mal, du hast ja, deine Quote ist ja 100%, weil die erste Frau mit der du zusammengekommen bist, die hast du jetzt auch schon seit 40 Jahren oder was? Seit 14, 15?
Ja. 17.
Seit 17, ja. So, sag ich hier.
Helmut und Loki nennt man uns, ja. Wir sind ja als Kinder schon von unseren Eltern verheiratet worden. Das war so eine Kastensache in Gelsenkirchen-Dortmund. Wir wurden einander vorgeführt und dann durfte ich mir eine der 7 Töchter aussuchen und habe die genommen. Und dann wurde die mir zugespielt, als ich 16, 17 war.
Also ich kenne ja deine Frau Basti und da muss ich definitiv sagen, die ist aus einer höheren Kaste als du. Das funktioniert so nicht.
Das stimmt leider, ja, ja. Ich war der arme Bauernjunge, Ranjit hieß ich damals. Und es ist romantisch. Das stimmt. Ich bin schon sehr lange mit der gleichen Frau zusammen. Ich hatte aber auch davor schon Partnerin.
Also ist ein bisschen so Romeo und Julia, aber ist gut gegangen. Also ohne tot zu sein, praktisch.
Seelisch, aber körperlich sind wir immer noch da.
Seelisch hat Basti sich aufgelöst und aufgegeben, aber.
Nein, aber das Problem ist, wenn du das Leuten erzählst, also die fragen hier, ja, ach, ihr habt da auch schon gewohnt, weil wir natürlich, wenn wir irgendwie Leute kennenlernen, dann auch erzählen, ja, da haben wir mal gewohnt oder sowas und dann ist das aber schon 15 Jahre her, dass die einen dann immer so angucken, als wenn man von den Amish, weißt du, und hätte irgendwie, als wäre das so eine Art Vertrag, den wir geschlossen hätten, wir müssen das jetzt einfach durchziehen, der liebe Gott hätte das für uns entschieden, wir hassen uns eigentlich und schlagen uns gegenseitig morgens das Gesicht wund, aber schminken uns dann auch gegenseitig, damit es keiner merkt, so ist es ja nicht, also wir haben ein schönes, glückliches, gemeinsames Leben. Und das ist ja in einer so unsteten Zeit wie der heute nicht gerade gewöhnlich.
Jetzt weiß jeder, ich hasse Romantik und Harmonie und so. Ich hänge schon wieder hier in der Ecke und bin am Pöbeln. Ich habe keinen Bock auf den Scheiß. Aber Luisa guckt ganz verliebt und hat schon die Herzchen in den Augen. Ich glaube nämlich, neue Theorie von mir, und du hast ja schon gesagt, meine Theorien sind mega. Ich glaube, was auch sehr attraktiv wirkt, wenn jemand wirklich es geschafft hat, eine sehr lange, sehr gute Beziehung zu etablieren und auch zu halten. Ich glaube, das finden Frauen auch gut, weil die dann denken, ah, der kann das. Weißt du?
Ich glaube, da gibt es evolutionsbiologisch auch Belege zu. Ne? Weil so. Es gibt ja viele diese Versorgerthese, bla bla, dass in unseren, ne, wir Männer sind rausgejagt, die Frau hat zu Hause und gesammelt und sowas. Das ist größtenteils natürlich Quatsch, aber das stimmt. Also da gibt es auch wirklich psychologische Studien zu, dass man zum Beispiel als vergebener Mann immer attraktiver ist als nicht vergebener Mann, weil unterbewusst der Prozess dabei ist, dass die Frau natürlich denkt, besonders wenn die Dame, an die der Betreffende vergeben ist, nicht aussieht wie der Glöckner aus Notre Dame, der gerade noch radioaktiv verstrahlt wurde, dann ist es wirklich so ein bisschen so, dass dann unterbewusst der Prozess einsetzt, ach, die hat er ja auch und dann, ach, dann kann er ja nicht so verkehrt sein. Ich glaube, aber andersrum ist es wahrscheinlich genauso.
Und jetzt haben wir doch deine Masche schon komplett dargestellt. Das ist doch deine Masche, Basti.
Die gibt's gar nicht. Also ich habe mir die Frau nur ausgedacht, um möglichst beeindruckend
genau. Du gibst hier so einen Pseudo-Vergebenen und das ist einfach, oder du kaufst halt manchmal so einen Escort, der kommt da mit.
Ja, genau. Ich muss halt immer nur darauf achten, dass sie nicht so gut, dass sie zumindest brüchig Deutsch spricht, damit die Leute mir das abnehmen.
Ja, genau. Als Basti gemerkt hat, so mit der Durchschnitts-Erika, das funktioniert nicht. Und der Funny-Fax-Theorie, da hat er einfach eine neue Strategie gefahren und
aber Kompliment ziehst du sehr, sehr konsequent durch, Basti.
Ja. Konsequent, ja, ja. Aber eigentlich ist das auch nur, wie bei vielen im Showbusiness, dass ich versuche, heimlich meine Homosexualität zu verbergen. Ne? Das muss man natürlich sagen.
Aber du hast das mal gesagt, ne? Du hast mal gesagt, dass viele dich oder warst du das nicht oder verwechsel ich das? Du hast gesagt, dass früher viele Leute mal gefragt haben, ob du schwul bist oder war das wer anders?
Du meinst Stäblein, oder der hat immer ja gesagt. Nee, also ist schon wurde mal in meiner Teenagerzeit vermutet. Ja, weil ich mich nicht für Jungsthemen interessiert habe, Fußball und so ein Zeug. Und Freundinnen hatte, also so wirklich auch Friendzone-Freundinnen, was ja, auch wirklich dann wenig romantische Anteile hatte.
Glaubst du, das funktioniert, mit Frauen befreundet sein? Ja.
Wir sprechen von Gelsenkirchen 1998, dementsprechend, das war das Zeitalter vor der Aufklärung, Sandra, da haben die Leute noch etwas anders gedacht und natürlich kann man Frauen befreundet sein, ich würde ja sagen, dass wir beide im weitesten Sinne auch befreundet sind.
Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Ja, auf jeden Fall. Das muss man vielleicht mal sagen. Ja, Basti und ich, wir sagen es jetzt, Basti, wir sind befreundet. Nee, wir kennen uns ja auch schon, wie viele Jahre jetzt? 5, 6 oder so?
Mindestens 6, 7 Jahre. Und man muss natürlich dazugeben, dass schon immer so eine vibrierende sexuelle Spannung
absolut,
da ist. Die existiert
absolut.
Natürlich.
Das spüre ich hier auch
das
ganz deutlich. Ich fühle mich ja fast ein bisschen unwohl hier in dieser Dreierkonstellation. Ich fühle mich ein bisschen wie das neue Kind, was in die Klasse gekommen ist und ihr seid so das heimliche Liebespaar.
Nee, wir initiieren gerade Dreier.
Du darfst die Kamera halten, das ist schon okay.
Nee, das klingt jetzt so, man muss ja aber wirklich sagen, Basti, ne, eine der ersten Sachen, die uns beiden sofort klar war, keiner findet den anderen auch nur ansatzweise fuckable. Und da wird nie irgendwie, die erotische Vibration wird niemals aufkommen, egal was man macht, egal ob man die Stimme, die Meditation von Chris Hemsworth laufen lässt, egal ob man.
Ich glaube, wir würden uns einfach die komplette Zeit totlachen dabei. Dementsprechend wäre das. Das wäre so ein bisschen wie mit seiner eigenen Cousine schlafen. Das wäre schwierig. Aber ich bin Soldat, ich gehe auch durch diese Untiefe. Nein, nicht falsch verstehen. Ich hatte lange Zeit auch eine sehr, sehr gute, sehr enge Freundin und ich bin total überzeugt, dass man mit Frauen auch komplett ohne sexuelles Interesse befreundet sein kann.
Also ich kann das auch sehr gut und gerade mit dir und was ich an dir sehr schätze, du bist ja auch jemand, also wir reden ja jetzt gerade, bei dir fällt es mir besonders leicht.
Besonders
wir reden ja auch immer viel Scheiße, einfach. Ne? Also wir machen ja, wir reden ja, also auch wenn wir uns treffen und so, das ist alles nicht zitierfähig, muss man ja sagen, größtenteils, was wir so reden. Aber ich finde, Basti hat ja auch eine ganz liebevolle und kümmernde Seite. Er ist eine Mutti, er ist ein bisschen Camp-Mutti ist in ihm, finde ich.
Ja, so richtig so mit Lunchpaket und so.
Ja, aber auch mit Basti ist auch jemand, der schreibt auch, hab dich lieb oder sagt das auch. Und das finde ich schön.
Ja, ich bin in der Lage, lieb, Emotionen zu äußern, ja.
Ja, das aber muss die Sandra ja noch lernen, ne? Das versuche ich der Sandra herbeizubringen, hier so ein bisschen. Die ist, aber jetzt gerade, man merkt, ihr Herzchen geht ein bisschen auf.
Die Sandra packt das natürlich immer in eine extra dicke Zellophanfolie aus Gags und Lautheit, aber an sich im Herzen ist sie eine ganz, ganz verletzliche kleine Maus, ne? Ja.
Unsere Sandra.
Ich muss sagen, ist einfach der, also Sprünki ist ja schon fernab von normaler Menschlichkeit, das muss man sagen. Also ich habe, glaube ich, noch niemals überhaupt irgendjemanden, weder Frau noch Mann getroffen, der so sendebewusst, so laut und so immer drauf ist. Also es ist ja einfach so, als würdest du morgens einfach, um runterzukommen, erstmal eine ordentliche Line Speed ziehen. Und dann, weißt du, so ein Ruhepuls von 240. Sie läuft die ganze Zeit erratisch durch die Gegend und beleidigt Leute. Ich finde das sehr charmant, besonders weil sie das ja geschafft hat, das selbst über Hierarchien hinweg zu etablieren. Also ist ja jetzt, weißt du, sie befindet sich ja in einem hierarchischen System und beschimpft einfach die ganze Zeit die Leute, die sie sofort feuern könnten. Und das finde ich total charmant. Also das muss man sich erstmal trauen, das einfach so durchzuziehen. So.
Das ist wie so ein Jack Russell Terrier, der einfach alle beißt und einfach auch keine Konsequenzen, weil so, ich bin halt so. Ich habe mir halt auch den Ruf erarbeitet, ach, das ist die Sandra. Mich nimmt auch gar keiner mehr ernst, wenn ich meinen Chef beleidige oder so. Und das mache ich ja wirklich super gerne.
Aber ist doch eigentlich toll. Du könntest doch eigentlich so professionelle Workshops geben, so sei eine super Angestellte oder so. Dass du einfach das mal ein bisschen aufbrichst.
Traumhaft. Das ist wirklich ein Traum.
Sei eine super Angestellte. Tanze immer auf der Messerscheide der Kündigung, müsste dieser Workshop heißen. Weißt du, das ist einfach so durchziehen bis zum Ende, einfach 30 Jahre im gleichen Betrieb, aber wirklich gar nichts hinterlassen. Einfach nur Asche. Asche, genau. Tote und Leute, die einen mit fahlen Augen anschauen und sagen, da ist sie wieder.
So mit einem Fuß in der Kündigungstür. Ist das dein, das ist einfach so dein, weiß ich nicht, ist das so deine,
das ist mein
Droge?
USP.
Du trinkst ja nicht, du nimmst ja keine Drogen, du rauchst ja nicht, du machst ja sowas alles nicht. Vielleicht ist das einfach so deine Art, einen Kick im Leben zu kriegen.
Auf jeden Fall. Aber
stell
dir
Sandra
das
auch
nicht
mal besoffen vor oder so. Das wäre ja einfach nochmal Flugzeugbenzin auf ein Wrack gießen, das gerade schon explodiert ist. Das ist einfach keine gute Idee. Eine der schönsten Geschichten, ich weiß nicht, die könnt ihr vielleicht am Ende rausschneiden, ist doch, wo dein Chef, also dem Oberchef mal der Stift runterfiel und du original zu ihm sagst, das hebst du auf, alter Mann. Und ich saß daneben, ich dachte, ich fall gleich tot vom Stuhl. Ich hab gedacht, also das ist,
na, der,
das ist
der Stift
auf so
ist runtergefallen und mir vor die Füße gefallen. Und ich hätte über den Boden kriechen müssen und den Stift für ihn aufheben müssen. In einer Konferenz, wo viele wichtige Leute waren. Ich habe gelernt, das macht man nicht. Man gibt den Status nicht auf. So, und dann, wenn er den Stift auf die Erde wirft und ich den aufheben soll, dann habe ich halt gesagt, nee, das hebst du jetzt auf, alter Mann. Und er hat's gemacht.
Er hat es gemacht.
Das kann man ja
gemacht.
Mal sagen. Also,
den hat er dann genommen, um deine Kündigung zu unterschreiben, diesen Stift. Nee, das ist, ich meine, das ist ja, jeder von uns findet ja über sein Leben hinweg irgendwann mal das Schwimmbecken, in dem er schwimmen kann, ohne anzuecken. Oder sagen wir mal, wo er sich drin wohlfühlt. Das ist ja einer der Gründe, warum Jugendzeit oft so scheiße ist, weil man in irgendwas reingeworfen wird, in dem man sich eben nicht wohlfühlt. Und du hast es halt auch geschafft, in ein berufliches Umfeld zu geraten. Also stell mal vor, du würdest bei Rewe arbeiten. Und du würdest einfach den Ronny vom Rewe den ganzen, maximal, anderthalb Stunden, ohne Scheiß, die würden dich, also die würden so Spalier bilden und würden salutieren, wenn du da rausgetragen wirst. Das wäre also keine Chance, jeweils in so einem normalen Dienstleistungsgewerbe zu arbeiten mit deiner Art, sondern du gehörst genau dahin, wo du
ja,
bist.
Ja, entschuldige, aber da sitze genau ich ja hier, ich wollte gerade sagen, da sitze ich ja nur hier in perfekter Gesellschaft, weil als wenn du irgendwas Anständiges machen könntest. Du hast ja Psychologie studiert, aber... Ja.
Oh, das wusste ich gar nicht.
Ja, lange sogar.
Ja, und
man kann fast erfolgreich sagen.
Aha, man kann sogar sehr erfolgreich sein, sehr erfolgreich. Ich habe es mir, ich habe Psychologie studiert, dann kam mein ganzer Medienjob dazwischen, Bücher und so ein Zeug. Und dann habe ich es 5 Jahre ausgesetzt und habe dann nochmal die 7 Diplomprüfungen, 3 in höherer Mathematik gemacht, was wirklich absoluter Pain in the ass war, und eine Diplomarbeit geschrieben. Und dann haben sie mir 2017, final mein Diplom überreicht. Alle anderen Studentinnen waren, es gab nur Frauen, also ich glaube, es gab 5 Männer und 280 Frauen in Psychologie, okay, weil dieser NC ja so abartig ist, dass einfach Männer da keine Chance haben und Penner wie ich da einfach so über 3 Umwege reinrutschen können. Und als ich diese Urkunde überreicht bekommen habe, war das schon ein seltsames Gefühl. Nicht, weil ich irgendein Interesse daran hätte, das jemals zu machen, aber ich habe es für meine Eltern getan und habe denen diese Urkunde auch eingepackt und die haben wirklich geweint, als ich ihnen die gegeben habe. Also ich habe meine Eltern davor und danach nie wieder weinen sehen, aber das war für sie wohl sehr wichtig, ja.
Auch nicht bei einem Auftritt von dir oder so? Oder als dein erstes bei einem Buch Auftritt?
Meine Mutter? Na, Quatsch. Als mein erstes Buch, glaube ich, die 500.000 geknackt hat, hat mein Vater nur gesagt, Thomas Mann hat mehr Bücher verkauft. Also es war jetzt...
Und dann
nicht
wundert
so,
man sich, dass der Sohn Psychologie studiert. Also.
Ja, das habe ich ja da vor der Aussage schon getan, aber ja, klar. Also diese klassische Äußerung von Stolz oder so, die liegt meinen Eltern nicht. Meine Mutter lebt nicht mehr, aber die ist auch nie zu Shows von mir gekommen, nur ein einziges Mal, verkleidet mit einem Hut und einer Sonnenbrille. Ich habe gesagt, hör mal, bist du jetzt beim FBI, Mutter? Was machst du denn da, ne? Und dann sagt sie, nee, die kennen mich ja alle, wir sind in Gelsenkirchen. Ich sage, Mama, du siehst aus wie Inspektor Clouseau, jetzt nimm den Hut ab. Das ist völlig absurd. Also sie hat sich eher dafür geschämt, was ihr Sohn dort macht.
Genau, ich wollte gerade sagen, weil sie Angst hatte, dass das dann schlecht ist und dann alle sagen, oh, Frau Bielendorfer, ihr Sohn.
Nein, überhaupt nicht. Sie hatte Angst, dass ich zu private Sachen aus den...
Ah, okay. Ja, und was soll ich sagen? Du erzählst ja sehr viel über deine Eltern. Ich saß mal in der Show und das ist jetzt auch schön, weil das verbindet uns drei. Und zwar in der Zeche Karl in Essen, Altenessen. Mhm. Also haben ja beide unsere Wurzeln in Altenessen. Unsere Omas kommen ja beide daher. Du kommst Gelsenkirchen, das ist direkt nebenan. Wenn wir beide in das nächstgelegene Einkaufszentrum fahren, dann ist das dieses ganz schlimme EKZ, da dieses gammelige Ding da.
Oh,
das ist ja da direkt an der Stadtgrenze.
Da bin ich,
ne,
mit meiner Mama einmal im Monat hingefahren. Dann durfte ich mir immer unten an der Rolltreppe erstmal ein Eis kaufen, damit ich eine halbe Stunde die Fresse gehalten habe. Und da habe ich sie einmal fürchterlich in die Kacke geritten. Als ich so 7, 8 Jahre alt war, wollte ich einen Bläser für 200 Mark kaufen und den mit Scheck bezahlen. So ein Sakko-Ding oder so, keine Ahnung. Jedenfalls waren 200 Mark für mich als 7-, 8-jährigen Basti, war eine Summe fern von Gut und Böse. Und ich habe dann gefragt laut von dem Verkäufer, ob wir überhaupt so viel Geld haben und ob Papa sie eigentlich schlägt, wenn sie all unser Geld ausgibt. Und meine Mutter hat es wirklich noch bis zu ihrem Tod erzählt, diese Story, wie ich da einfach sie so dermaßen in die Scheiße geritten habe, weil dann wollte der Verkäufer den Scheck nicht mehr annehmen und sie musste zum Geldautomaten watscheln und Geld, ja, es war so peinlich, also der hat wirklich gedacht, wir sind irgendwie pleite oder so eine Betrügerfamilie, die so über die Länder zieht und Sackos abzieht oder
so. Verstehe ich gar nicht, warum deine Mutter verkleidet zu deinem Auftritt kommt, wo du sie doch sonst nie blamierst. Aber ich saß ja mal neben deinem Papa bei einem Auftritt in der Zeche Karl, besagter Zeche.
Erzählt heute noch gerne von dir.
Das war sehr, sehr süß.
Diese dralle Blonde, die mit dem verrückten Grinsen, sagt er immer.
Der war dralle Blonde.
Er war wirklich süß. Er hat auch zu mir gesagt, dass er mich sehr dynamisch findet für jemand, der beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeitet, das weiß ich noch. Aber und da
weil
wollte
du unter
ich sagen,
100 bist.
Weil du gerade gesagt hast, er ist nicht, wie du gesagt hast, Stolz ist da nicht da. Also ich fand das schon, weil er war ja da. Und ich fand, also man sieht ja schon Leuten an, wenn sie stolz sind. Ich glaube, das Problem ist dann eher die Artikulation. Aber als ich ihn da habe sitzen sehen, wie er dich auf der Bühne gesehen hat und du hast da bei dem Auftritt auch richtig geil abgeräumt und so, da habe ich ihm auf jeden Fall angesehen, dass er sehr, sehr, sehr stolz ist. Also, das wollte ich mal sagen.
Ich glaube
also
auch nicht, dass er das nicht ist, aber es ist natürlich die Artikulation. Ne? Das hat mein Vater nicht verliehen bekommen. Wobei der auch keinerlei Einschätzung für unseren Beruf hat. Also, er kann sich bis heute nicht vorstellen, dass ich davon leben kann. Und auch bei anderen
steckt
Künstlern,
steckt dir immer so 50
nochmal,
Euro zu, so fürs Mittagessen, für, so für diese 20. Woche Mittagessen.
Ja, aber nee, also ich war mit meinem Vater auch, ich glaube mal bei Atze eingeladen, mit 12.000, 10.000 Leuten und er fragte mich nachher, ob denn dieser Herr Schröder damit genug Geld verdient. Und für ihn ist es komplett unvorstellbar, dass man mit so einer Art Zirkusartistik oder wie er das humorigen Zirkusartistik überhaupt eine Chance hat, davon zu leben. Und das ist bis heute so, dass ihm da kein Zugang zugesteht. Aber trotzdem
ist, auch ein bisschen
ist er natürlich
so,
irgendwo stolz.
Wie das machst du das falsch. Ne? Mein Vater zum Beispiel, der würde sich ja am liebsten so ungefähr gerne jeden Auftritt angucken. Und schon bevor du den eingeladen hast, hat er schon gesagt, da komme ich. Und hat schon die Fahrt gebucht und die Karte gekauft.
Süß.
Und denkt sich selber so, nein, ich will das alleine machen. Lass mich in Ruhe.
Ach wirklich, ist das ein Problem für dich, wenn deine Familie oder dein Vater da ist?
Ja, mich setzt das ein bisschen unter Druck tatsächlich.
Mich
also ich
überhaupt
hab das,
nicht. Also,
mich hat da, auch wenn Freunde kommen, ich will dann, also ich hab's am liebsten würde ich, glaube ich, Stand-up in China machen, weil mich dann da keiner kennt. Ich finde das immer irgendwie stressiger eigentlich, wenn Leute da sind, die mich kennen. Ich habe das am liebsten, ich tritt irgendwo auf, wo ich niemanden kenne, wo ein anonymes Publikum ist.
Ich mache mir darüber, ehrlich gesagt, überhaupt keine Gedanken. Ich lade auch immer Freunde ein. Es ist mir am Ende auch egal. Was mir nicht egal ist, ist, wenn der Abend so richtig schief geht, was jetzt mir nicht so oft passiert ist, aber wenn es wirklich gar nicht läuft, dann ist es mir natürlich unangenehm, ne? Weil du hast Leute eingeladen und dann gucken die dir dabei zu, wie du einfach 20 Minuten oder 2 Stunden schwimmst in Scheiße. Das will man nicht. Ne? Und das ist nicht schön.
Nicht
so
gut. Das will man.
Nicht
das ist
so
einfach kein schönes Gefühl.
Aber ich finde diesen Moment, also ich habe auch sehr, sehr gerne Leute da, die ich kenne und mich pusht das auch. Ich mache bei der macht ja Stand-Up-Comedy, ich mache ja Impro-Comedy. Das heißt, bei uns ist, ich sag mal, die Varianz in einem Abend etwas größer, weil ja nichts vorher feststeht so ungefähr. Aber ich finde diesen Moment danach so awkward, weil dann haben die Leute immer das Gefühl, sie müssen jetzt was dazu sagen. Aber wenn es, also das mag ich nicht, wenn man danach mit den Leuten quatscht. Das ist irgendwie immer unangenehm. Das ist so, wie wenn du beobachtet wirst, wie du ein Geschenk auspackst. Das ist auch, wenn du Geburtstagsgeschenke auspackst, alle gucken. Irgendwie, ich persönlich habe dann so eine Erwartungshaltung. Ich finde das ist mir super unangenehm. Am liebsten würde ich danach sagen, so und dann geht bitte nach Hause und wir sehen uns dann auch die nächsten 4 Monate nicht, bis wir den Auftritt vergessen haben. Da müssen wir nicht drüber sprechen und dann geht's weiter.
Das stimmt, das ist wirklich unangenehm. Das ist so ein bisschen was, als wenn man auf Omas Geburtstag was auf der Flöte vorspielt und danach müssen alle noch sagen, wie es ihnen gefallen hat.
Ja, wenn dann so Rückmeldungen kommen, wo du denkst, so hättest du besser die Fresse gehalten, so weiß ich. Nee, dein Outfit fand ich super. So irgendwas hast du. Ja. Danke, schön. Oder als ich am Theater gespielt habe, war auch immer ganz geil, wenn die Leute nicht wussten, was sie sagen sollen, dann kamen sie immer und sagen, dass du dir so viel Text merken kannst.
Das ist geil. Das ist wirklich, das ist so richtig, aber das finde ich ein geiler Spruch. Das hätte mein Vater auch, glaube ich, gesagt, so, dass du dir das alles merken, hat er, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass du dir das alles merken kannst. Und denkst du, glaubst du, das ist das Schwierigste, dass ich einfach 2 Stunden auswendig kann? Nee, das ist nicht das Schwierigste.
Das sind so Platzhalter-Komplimente, weißt du, die sagen die Leute dann, weil sie was anderes nicht, das ist so, wie wenn dir jemand ein Foto von seinem neuen Freund zeigt, zu seiner Freundin, und dann sagt, hier, guck mal, das ist der Tom und so, mein neuer Freund und du sagst dann so, der sieht sympathisch aus. Das heißt im Grunde, der ist fucking hässlich, aber irgendwas Nettes musst du jetzt sagen. Hat aber ein nettes Lächeln.
Hat aber ein nettes Lächeln ist schlimm. Das ist schlimm. Ja. Alter, das war eine der schönsten Sachen. Ich bin ja gerade hier im Urlaub und ging am Deich spazieren, bin in eine Urlaubsgesellschaft oder eine Geburtstagsgesellschaft reingelaufen. So 20 Besoffene, die da rumstanden. Und eine brüllte sofort, das ist er, ja, das ist er. Und dann muss ich Fotos mit allen machen. Und dann fragte der Opa, der dabei stand, der natürlich keine Ahnung hatte, wer ich sein soll, wer ist denn das? Und dann sagt die Frau original, ist jetzt keine erfundene Geschichte, Joris. Und ich denke so, fuck, ist das peinlich. Die glauben jetzt wirklich, dass die komplette Geburtstagsgesellschaft Fotos mit Joris gemacht hat, der mir wirklich nur entfernt ähnlich sieht. Also sehr.
Nein, gar nicht. Der ist doch zwei Köpfe kleiner auch als du. Und der hat doch.
Ja, und der hat eher so ein kantiges Gesicht und nicht so.
Ja, und auch die Bartflusen, so. die du hast, die hat er ja auch nicht und so.
Hä? Nee, also das finde ich auch, das ist jetzt sehr weit hergeholt.
Also da sehe ich Joris ähnlicher, können wir schon mal feststellen.
Zu meiner körperlichen Leistungsfähigkeit, ja, es ist eine Katastrophe. Ich habe keinerlei Rhythmusgefühl, ich habe keinerlei Gleichgewichtssinn. Ich habe lustigerweise letztes Jahr mal erfahren, wo zumindest das Zweitere herkommen könnte, weil ich habe eine sehr lange Narbe am Rücken, die ist so fast 25 Zentimeter lang an meiner Hüfte.
Ja.
Und dann war ich bei einem Osteopathen und der hat gesagt, wo ist denn diese Narbe her? Und ich hatte als Kind halt eine OP, ne? Da wurde relativ viel Haut auch rausgeschnitten. Hat mich damit, das waren die 80er, so weißt du, da hast du dann ein riesiges Pflaster draufgeklebt. Ich durfte mich eine Woche nicht bewegen, war 6 Wochen im Krankenhaus und danach hat man da nicht mehr drüber gesprochen. Und dann sagte dieser Arzt so, naja, haben Sie denn Probleme mit dem Gleichgewicht oder mit Tanzen und solchen Dingen? So. Und dann hat er ein paar Tests mit mir gemacht. Und ich habe natürlich gesagt, ja, ich habe mit allem Probleme.
Und selbst Laufen ist schwer.
Selbst Laufen ist schwer. Und er konnte wirklich feststellen, dass die linke Seite, wo diese Narbe ist, massiv schlechter ist bei allem, was jetzt Gleichgewichtssinn etc. betrifft. Was halt viel damit zu tun hat, dass sie mir damals einfach wahnsinnig viel Nervenenden da weggeschnitten haben.
Boah, jetzt bin ich richtig so sauer. Ich mache nichts lieber, als mich über dich lustig beim Tanzen und Sport machen. Und jetzt sagst du, da kannst du nichts für. Und jetzt ziehst du die Karte von deiner schweren Verletzung. Das ist jetzt für immer für mich off-tame.
Sandra weiß jetzt nicht mehr, wie sie mit dir umgehen soll. Also eure ganze Umgangsgrundlage ist weg.
Ich finde was Neues. Er lispelt ja zum Glück.
Ich gebe Sandra so viele Rampen aus, denen sie mit ihrem bösartigen Jetski abfahren kann.
Du hast dir selber eine Eisenstange in die Fresse gehauen.
Ja, ich habe früher nicht gelispelt, bis ich ungefähr 16, 17 war.
Und dann fängt man an zu lispeln. Nein,
Quatsch. Naja, die Zähne waren weg.
Ja, also ich habe mir 5 Zähne ausgeschlagen.
Okay.
Und unter anderem auch die Frontzähne. Und dann sind die mir von einem türkischen Aushilfszahnarzt in Gelsenkirchen-Ückendorf eingesetzt worden. Und er so, post schon, Bruder, post, ist gut, ne? Und ich wurde so wach also es war sonntags nachts, als mir das gemacht wurde. Und ich hatte halt einfach Hasenzähne eingesetzt bekommen.
Siehst du, er hat für alles eine Ausrede und eine
du bist praktisch ein Wrack.
Ja, ich bin Wrack, aber das Schöne ist, man kann zumindest sagen, ich bin sehr uneitel, weil ich hätte ja mittlerweile sie längst neu machen können, aber weiß ich nicht,
das fand ich
irgendwie ganz lustig.
Wenn du dir da vorne so Veneers reindonnern lässt, so Raab-Veneers oder wie Ronaldo, einfach viel
das
zu viele,
ja das
viel
Einzige,
zu
was
weiß.
Ich mir machen würde, ne? Das wäre das Einzige, also ich bin komplett weg von plastischer Chirurgie oder so, seien wir auch ehrlich, das wollen wir keinem antun, da an mir
rumschauen. Doch, das kommt noch was, die warten mal ab.
Nee, keine Chance. Ich stehe auch zu allem so, zu meinem genau, Frauke Ludewig, er hat letztens ihre Tochter gezeigt, Nele, so spannend, wirklich, da hat die Welt drauf gewartet, haben viel gesagt in der Bunte, Gott sei Dank. Jetzt weiß ich endlich, wie die Brut von Frauke Ludewig aussieht. Ja, jedenfalls das wäre das Einzige, was ich an mir verändern würde. Ich würde mir wirklich komplett die Zähne machen lassen. Auch von mir aus so richtig peinlich, Stefan Raab-mäßig, ist mir scheißegal. Geil. Ich hasse meine Zähne. Alles andere ist mir egal. Ich laufe ja, ich war ja auch schon nackt im Fernsehen und so, mir ist alles egal.
Aber du, also es klingt jetzt ein bisschen doof, aber ich meine, ich habe ja schon gesagt, Spiegel-Bestseller-Autor und so weiter. Comedy läuft ja auch ganz gut. Die Frau bringt sich ja auch Geld rein. Kannst du dir nicht die Zähne, dein Mops ist ein Zuchthund, kannst du dir nicht die Zähne, also...
Dein Mops ist ein Zuchthund.
Also mach das mal, Basti. Ich habe da Bock, ich komme da mit. Ich setze mich daneben.
Du schlägst mir persönlich die Zähne aus.
Genau, ich mache auch gern selber ein paar. So wie Leute, ihre Freunde, die sich gegenseitig tätowieren, sagst du dann, ja und die Zähne, da hat mir auch die Sandra eingemacht, hier der rechte Schneidezahn, den hat der Remi gemacht und so. Und Özcan darf auch einen Zahn machen. Das ist so, wie man Theatersitze sponsoren kann jeder dir einen individuellen Zahn entwerfen von deinen Freunden. Und dann hast du so eine ganz neue Schiene vorne drin.
Mir wird natürlich jetzt auch einiges klar, wo du das so erzählst, Basti. Wenn so alles, was mit Sport zu tun hat und so einfach nicht dein Ding war, das erklärt natürlich, warum du dich dem Gaming so gewidmet hast. Weil ich
spüre eine Überleitung.
Jetzt hier, ja, wir müssen mal langsam hier aufs eigentliche Thema kommen.
Also ihr macht ja immer noch, was irgendwie das Leben besser machen kann und so, ne?
Richtig.
Ja, und da wolltest du, und du hast uns ja den Tipp gegeben, wir sollen mal Gaming ausprobieren, ob das nicht irgendwie lebensoptimierend ist. Ich kann jetzt schon mal spoilern, nein. Ich habe einfach nur eine Woche lang einen Aggressionspegel von 1.979 Millionen Trilliarden gehabt. Aber anscheinend hat es dir ja viel gebracht im Leben. Aber gut, Sandra und ich waren halt viel im Tanzsaal, weil wir konnten. Und ja, Basti genau. war halt vor der Konsole.
Ja.
Jetzt bin ich gespannt.
Ich habe aber auch, muss man sagen,
mit den Fußballern ausgegangen. Wen überrascht das?
Ich war deshalb so schlecht in dem Spiel. Du hast uns ja die Aufgabe gegeben, wir sollten eine Woche lang gamen. Und zwar in dem Fall war es ein Handygame. Castlevania sollten wir spielen.
Symphony of the Night. Ich finde,
Symphony
der Titel,
of the Night.
Das klingt schon so wie die Billigausgabe von 50 Shades of Grey, ehrlich gesagt. Der Titel finde ich schon extrem unerotisch.
Oder ein André Rieu-Konzertreihe.
Oder ein altes Coldplay-Album.
Ein bisschen, aber als sie noch besser waren, ja.
Es ist wirklich, also das wäre, ich habe zwischendurch überlegt, ob ich mir deine Nummer besorge und ich einfach anschreie und sage, du gibst mir jetzt mindestens eine halbe Stunde hier eine Einweisung, sonst spiele ich nicht mehr weiter. Ich habe mir dann auch so YouTube-Tutorials angeguckt, damit ich überhaupt in das Spiel reinfinde.
So schlimm.
Ja, ja,
so schlimm.
Die ist richtig getriggert gewesen und hat mir auch dann unter der Woche immer so Nachrichten geschrieben, weil ich war im Theater und konnte, und sie schreibt mir so, guck mal, ich komme hier durch die Tür nicht durch, und schickt mir so Screenshots, wie komme ich denn hier durch die Tür durch und so. Also Luisa hat das alles viel zu ernst genommen und war so total kompetitiv, ob sie schon weiter ist als ich und so. Und die hat richtig Gas gegeben, aber ist dabei auch verrückt geworden. Sie ist eine gezeichnete Frau nach dieser Woche Gaming.
Ja, das ist halt, wenn du keine Ahnung von Gaming hast, das ist so, wie wenn du total unmusikalisch bist. Also wenn man jetzt dir, Basti, ohne irgendwelche Vorkenntnisse einfach eine Geige in die Hand geben würde, das wäre auch erstmal sehr lange, sehr frustrierend, bevor es irgendwie ansatzweise Spaß machen würde.
Also ich habe eine Stunde lang schon an der ersten Hürde diesem komischen Wolf festgehangen. Also für alle, die das Spiel nicht kennen, es ist so ein... Es spielt in Transsilvanien, 1784 in Transsilvanien spielt es. Und man rennt mit einem Charakter, männlich oder weiblich, kann man auswählen, durch ein Schloss und begegnet dort, man kann so...
Kann man nicht auswählen, nee, wie kommst du denn darauf?
Du kannst Maria oder den Huso
dazu
spielen.
Dazu habe ich jetzt eine Frage.
Du kannst nicht Maria spielen, du kannst
doch.
Nur Alucard spielen.
Nein, du kannst auch
Maria
spielen.
Und ich habe halt gedacht, na, spiele ich die Lady. Und dann sagt Luisa mir nach einer Woche Scheißspiel spielen, warum hast du die Lady genommen? Die hat immer nur ein Leben, er hat 20.
Ja. What? Ja, ist auch so. Mit dem Dude hast du viel mehr Chancen und kannst ein paar Mal von den Zombies und von den Wölfen.
Ihr habt es ja wirklich gespielt. Boah, das ist aber richtig gemein von mir gewesen. Ich hätte euch wirklich was Zugänglicheres geben sollen als das.
Um mal aufs Gaming generell zu kommen, ja. Ne? Also... Jetzt muss man natürlich sagen, ich habe früher keine PlayStation gehabt.
Ich auch nicht.
Wir waren eine arme Familie. Nein, ich hatte einfach keine Playsy. Aber ich habe angefangen, also ich bin zum Beispiel extrem gut im Mario Kart und das spiele ich auch voll gerne. Und da kann ich auch total verstehen, warum man sich dabei entspannt, weil man so fokussiert auf das Spiel ist, dass ja alles andere ausgeblendet wird. Und das ist ja für Leute, die so eine leichte ADHS-Tendenz haben, wie ich jetzt mal von uns allen drei behaupten würde, ganz geil, wenn alles andere so weg ist. Weißt du, wie ich meine? Wenn man so nur diese eine Sache macht und da so im Tunnel ist, ja. Deswegen kann ich schon, also du machst das wirklich zum Runterkommen und zum Entspannen, das Spielen. Generell, alle
total,
Spiele.
Total, ja. Also ich bin einfach als Kind schon, weiß ich nicht, ich habe bei meinem Bruder gesessen, den Amiga angeworfen und dann war die erste eigene Konsole, war der Super Nintendo, den meine Eltern mir 1991, glaube ich, Weihnachten geschenkt haben. Ich habe fürchterlich geheult und sie dachten, sie hätten mir das Falsche geschenkt, aber ich habe mich einfach so unfassbar gefreut. Und seit dem Tag hat mich das nie losgelassen. Ich habe immer versucht, mal damit aufzuhören, weil irgendwie als fast 40-Jähriger zu Hause noch die PlayStation 5 aufbauen, fühlt sich manchmal auch ein bisschen kindlich an. Auf der anderen Seite ist es halt einfach was, wo ich große Unterhaltung rausziehe und Spaß dran habe. Und da auch, ich finde diese Stigmatisierung als Nerd oder Gamer, das hat ja in den letzten Jahren ein bisschen aufgehört, weil das so ein Massenphänomen geworden ist durch Twitch und diesen ganzen Krams. Mhm. Früher war es ja wirklich so, dass man seltsam angeguckt wurde. Wenn
ja,
man dachte,
ja,
man
das, das war
Netzwerkparty
übel freakig,
so.
Ja.
Aber gut, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, dass ich nicht der knatternde Fußballertyp war, sondern ich war halt der seinen 19-Zoll-Monitor durch die Nachbarschaft zu seinem Nachbarskind drüber getragen hat. Und ich habe da einfach Freude dran. Das, was ich euch da jetzt gegeben habe, ist an sich ein ganz tolles Spiel. Es ist halt nur fast unsteuerbar auf dem Handy. Aber Luisa, du kannst mit Videospielen gar nichts anfangen. Also du spielst gar keine Videospiele.
Ich habe so ein bisschen girly-klischee-mäßig. Ich habe als Teenie oder weiß ich nicht, so mit 12 habe ich die Sims gespielt. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich Gaming ist oder ob das einfach Puppenhaus Advanced ist. Keine Ahnung.
Viele haben die Sims gespielt. Frauen, also ich glaube, das ist eins der wenigen Videospiele, das mehr Frauen als Männer gespielt haben.
Aber weißt du, da ist es ja nicht so ein, da ist ja keine Gefahr, da geht es nicht um Schnelligkeit, da geht es nicht um Reaktionsfähigkeit, das ist ja wirklich sowas. Bisschen so
da
wie.
Da geht es darum, den fiktiven Nachbarn zu bumsen.
Nee, da geht es auch darum, wie man, auf welche Arten und Weisen man alles Leute töten kann. Aber dazu gleich mehr.
Oder welche Tapete schön aussieht. Mein Güte.
Das hat.
Ich habe immer nur Leute umgebracht. Du bist Psychologe, das sagt ja gar nichts über mich.
Ich habe mir schöne Tapeten ausgesucht.
Du hast Leute in den Pool, du hast Leute in den Pool gesteckt und die Treppe weggemacht. Ne? Ja. Das war so der Klassiker.
Oder mit
wenn man
dem
Leute
Kamin eingemauert und noch einen Teppich vorgelegt, dann. die schütteln ja auch immer so lustig die Arme, wenn
wirklich
die brennen.
Wirklich jetzt?
Ja,
Du als Psychologe. Ja. Ich habe die Sims folgendermaßen gespielt. Ich fand es immer total schön, wenn die Familien so harmonisch waren, wenn die viele Kinder gekriegt haben. Ich war auch immer so ein bisschen traurig, wenn dann die Babys gestorben sind. Und Sandra hat das Spiel gespielt, damit die alle sterben. Was?
Wieso sind denn bei dir die Babys gestorben? Das habe ich nämlich nie geschafft. Entschuldigung.
Ja, weil die haben. Sandra hat versucht, die Babys in den Pool zu werfen.
Es hat einfach nicht funktioniert. Ärgerlich, verdammt. Boah, ich muss ehrlich sagen, dass ich das gar nicht, ich habe es auch mal gespielt, den ersten Teil, ich weiß es gar nicht mehr. Also ich weiß, dass man sich irgendwann, das genauso anfing, man hat sein Häuschen gebaut und dann Tapeten ausgesucht und das war ja auch wirklich ganz spannend und ganz lustig. Aber dann irgendwann, wenn es sich totgelaufen hatte, hat man halt wirklich angefangen, die umzubringen oder halt irgendwelche Katastrophen zu produzieren.
Siehst du?
Ich weiß nicht, ob das heute noch so kicken würde. Es gibt ja einen zweiten Teil, der auch bis heute gespielt wird, aber ich habe das viele, viele Jahre nicht mehr angefasst. Ob man wirklich ein Baby sterben lassen konnte in diesem Kontext,
doch,
ich glaube,
klar, wenn
das ging bei den Sims gar nicht.
Nee,
wenn du dich nicht... Das ist eine ganz wichtige Frage, Leute.
Ach so,
nicht. Ich bin jetzt 5 Minuten drüber unterhalten.
Nee, stimmt, da kam das Jugendamt. Stimmt, das konnte nicht sterben.
Dann kam das Jugendamt.
Ja, das kommt da.
Das kommt dann und nimmt das Baby weg. Das stirbt nicht, sondern das wird dir weggenommen.
Luisa ist der erste Mensch, der es geschafft hat, bei The Sims die Familie Ritter aus Köthen nachzubauen. Weißt du, diese Stern-TV-Familie, wo Karin oben so Heil Hitler brüllend, hier ist eine Anzeige aus dem Fenster hängt, der Sohn mit dem Hakenkreuz-Tattoo auf der Stirn haut sich selber eine Dose Bier an den Kopf. Das war Luisas Extension zu The Sims. The Sims Familie Ritter ist jetzt neu raus, könnt ihr euch kaufen als DLC, ist was Besonderes.
Oder wie unsere Lieblings-Asi-Familie, Adam und Eva mit Kai und Abel, dazu nochmal Folge 2 hören, die bei den Sims hören.
Das wäre auch schön, den musst du wenigstens nicht jeden Tag anziehen, die Leute. Aber was ich immer frage und ich bin der Meinung, das ist auch psychologisch eine wichtige Frage, Mario Kart. Erstmal bestes Spiel überhaupt, Regenbogenstrecke, Endgegner, aber welchen Charakter habt ihr da immer gespielt und mit welchem?
Yoshi, ich bin immer Yoshi gefahren, was aber ein Fehler ist, weil die Profis, also die wirklichen Mario Kart Superprofis, also Leute, die so um Wettzeiten rennen, die fahren nur die Fetten, also die fahren nur Bowser und Donkey Kong und so. Weil die eine andere Höchstgeschwindigkeit haben und wenn du ein richtiger Profi bist, die Figuren unterscheiden sich größtenteils über ihre Fähigkeit zur Höchstgeschwindigkeit. Also die Fetten werden langsam, aber werden am Ende am schnellsten.
Ich habe gedacht, und die Leute, die mit Donkey Kong anfangen, das sind Leute, die später Porsche fahren. Also das ist im Grunde schon die Schwanzverlängerung der Pubertät. Genau. Das ist schon, weißt du, das ist so dieses, ich zeig, dass ich total männlichen Fahrer habe. Aber deswegen finde ich schön, dass du Yoshi
hast.
Und
warum
Isa ist raus.
Du genommen?
Scheiße, wusstest du das? Woher weißt du das?
War mir einfach klar.
Ich habe auch oft Bowser genommen. Bowser oder Toad. Ja.
Und ist das? Ich habe ja keine Ahnung. Ich kann ja hier gerade...
Gar nicht? Mario Kart?
Nee, habe ich noch nie gespielt.
Ey, was ist denn los mit dir? Mario Kart hast du nicht gespielt?
Nee, Basti, ich habe Sport gemacht in meiner Jugend. Mehr sage ich dazu.
Slow burn. Was für einen Sport hat Luisa Charlotte Schulz denn gemacht?
Was für einen Sport ich gemacht habe? Getanzt, vor allem viel.
Tanzen.
Ganz
so
viel.
So rhythmischer
tanzen.
Ausdruckstanz, Jazzdance oder Foxtrot?
Jazzdance, Hip-Hop, Afrodance. Genau, ich habe auch eine Tanzausbildung gemacht von 16 bis 19. Ich habe ganz früh Theater gespielt. Also ich habe schon mit 12 war ich immer irgendwie, das waren so meine Hobbys. Tanzen und Theater.
Ich war mal der Stein bei König Drosselbart.
Oh, das hätte ich gern gesehen, Basti. Oh, toll.
Wie ist man denn der Stein?
Wenn man degradiert wird vom König zum Baum, beim Baum bin ich aber ausgerutscht und dann durfte ich nur noch liegen und sagen, ich bin ein Stein.
Oh, das,
meine Eltern
das
sagten, ich wäre der beste Stein gewesen, den sie je gesehen haben.
Das war das zweite Mal, dass deine Eltern geweint haben vor deiner Diplomvergabe, weil sie so stolz waren. So.
Aber wenigstens waren deine Eltern stolz und ich weiß noch, dass mein Cousin, wir mussten mal alle samt Weihnachten in die Kirche, wir hatten alle keinen Bock, weil mein Cousin im Krippenspiel mitgespielt hat. Boah. Und dann war der Bro Dann, und das war so ein richtig schlimmer katholischer Gottesdienst, so einfach, wo alle wollten nur Geschenke und dann saß du da anderthalb Stunden, war nur Scheiße, ja. Und dann hat der einfach eine Hauswand gespielt. Also er stand dann da und hat seine Arme hochgemacht und so ein anderer Typ gegenüber von ihm, dass die praktisch ein Haus abbilden, körperlich. Da war ich richtig pisst. Da habe ich ein Jahr lang nicht mehr mit meinem Cousin gesprochen. Jonas, wenn du das hier hörst, du bist mir noch einiges schuldig.
Das wäre so geil. Elias, Barek übrigens. Wir haben das alle gesehen, als du die Hauswand warst. Erinnerst du dich noch an deine allererste Rolle? Also Basti war der Stein bei König Drosselbart. Was war es bei dir?
Ich habe meine allererste Rolle.
Weißt du das noch so? Oder mal Kindertheater?
Ja, ich habe in dem Musical Joseph, das lief im Kolosseumtheater Essen. Basti, das hast du da bestimmt auch gesehen. Da waren doch alle drin in den 90er.
Go, 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 Joseph.
Ja, da war ich im Kinderchor.
Ich war in meinem Leben in zwei Musicals. Ja. Das hat auch gereicht bis zum Ende.
Aber wir wollen noch mal zu dem, ich sag mal, zu der Essenz des Gamings zurückkommen, oder? Also, ich kann mir schon vorstellen, dass das cool ist, aber jeder muss sein Spiel finden, worauf er Bock hat. Und Luisa hat es definitiv noch nicht gefunden, das sehe ich in ihrem Gesichtchen, in ihrem Süßen. Würdest du noch mal ein anderes Spiel probieren oder sagst du, weil wir stellen uns ja immer drei Fragen, nämlich machst du das weiter? Spielst du das Spiel weiter, Luisa?
Ja, ehrlich gesagt, ich habe jetzt ja so mir solche Grundlagen geschaffen, das ist so, als würde man jetzt so die ersten Akkorde auf dem Klavier spielen können. Jetzt fängt es ja an, ein bisschen Spaß zu machen. Also vielleicht würde ich mir noch mal so ein kleine, vielleicht kannst du uns noch mal einen ganz kleinen Workshop geben, Basti, und dann würde ich es, glaube ich, vielleicht auch zu Ende spielen. Weil jetzt habe ich mich da ja so reingefuchst.
Jetzt soll es nicht umsonst gewesen sein.
Jetzt soll
sein.
Es nicht umsonst gehen. Dieses Invest will ich jetzt nicht.
Also das ist jetzt vielleicht noch nicht dein Spiel. Ne?
Das ist noch nicht mein Spiel. Ja. Würdest du das weiterspielen, Sprünki?
Nee. Allein weiß ja mittlerweile, es gibt so geile Spiele, wirklich. Also ich habe ja auch... Also ich bin keine Konsolenzockerin, wenn zocke ich am PC, aber egal, ob es jetzt zum Beispiel Final Fantasy, da sind so geil animierte Sequenzen auch drin und du spielst so eine schöne Story oder Fallout habe ich gespielt, mega geil. Ich spiele auch Battlefield, ich habe auch Battlefront gespielt und so, also ich spiele schon PC-Games, weil man da eben so fokussiert ist und alles andere so wegdroppt und das würde ich weitermachen, aber das Handy-Game von Basti nicht. Und was ich auch nochmal empfehlen wollte, da habe ich aber Bock drauf gekriegt, weil das auch so eine Pixel-Scheiße ja jetzt war. Also das war ja, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr FIFA zockt, vor ein paar Jahren war bei FIFA die Publikumsmasse waren nur so tanzende Pixel. So sieht das ganze Spiel einfach aus, was Basti uns gegeben hat. Also, aber ich finde, wenn du so richtig eine geile Optik hast und so, das ist dann einfach so cool, dass das so viel Bock macht, dass ich das machen kann. Das andere war mir jetzt auch für die Augen und für die Nerven alles viel zu anstrengend. Aber weiter zocken oder generell zocken auf jeden Fall, ja.
Was ist die nächste Frage? Ist immer, wem kannst du das empfehlen? Ich kann das Leuten empfehlen, die so einfach Bock haben, sich so in was reinzufuchsen. Das sind so kranke Leute, die bauen auch gerne IKEA-Möbel zusammen. Die finden das irgendwie toll, sich so eine Herausforderung zu nehmen und dann da so eine Anleitung und sich da in Ruhe reinzudenken. Für die ist das, glaube ich, toll.
Ich auch gut. Oder halt eben für Leute, die nicht tanzen können.
Also ist
tanzen
was für Kranke.
Können. Basti, wem kannst du empfehlen?
Kranke Leute, die nicht tanzen können.
Sagst du, Gaming
den,
ist
den Kindern
Ding?
Meiner, Gaming, ja, also Gaming ist ja ein sehr weiter Begriff. Aber dieses Spiel kann ich auf jeden Fall allen nahelegen, die wie ich damals irgendwie 97, 98 sich die erste PlayStation für ein Heidengeld gekauft haben. Und da einfach völlig fassungslos vorsaßen, wie toll das damals aussah. Und heute sind 90% dieser Spiele sind unerträglich hässlich. Dieses Spiel ist ganz gut gealtert, dadurch, dass das so einen Pixel-Look hat. Die anderen Spiele der Anfangszeit sehen beschissen aus. Okay. Und ich weiß noch, dass ich damals mit meinem Kumpel vorm Fernseher saß, mit meinem Kumpel Benny. Und wir hatten ausersehen, das waren drei Kabel, die du hinten reinschieben musst. Und das Bild war ultra dunkel. Also es waren gar keine Farben da. Und wir saßen trotzdem da und sagten, wow, sieht das geil aus. Bis
mega,
wir dann
mega.
Merkten, dass eins der Kabel fehlte hinten, also wir hatten einfach gar keine Farben in dem Bild und haben es nicht gemerkt, weil wir so beeindruckt waren. Ehrlich gesagt sind das für mich einfach so nostalgische Erinnerungen.
Ja, ich wollte gerade sagen, du hast da scheinbar eine emotionale Verknüpfung zu, so, weißt du?
Total, ja, total. Das sind
ist bei mir Monkey Island zum Beispiel, wenn ich die Melodie von Monkey Island höre oder die Bilder sehe. Monkey Island kann man ja auch noch so spielen und auch Day of the Tentacle, das war das allererste Computerspiel, was ich jemals gespielt habe. Da dieses,
das gibt es übrigens
Menschen.
Auch für iOS, ne? Das kannst du auch problemlos auf dem iPad spielen.
Ja, das würde ich zum Beispiel auch als so ein Retro-Game so spielen. Aber Castlevania, ich muss sagen, ich war da auch ja nur deshalb so schlecht, weil ich war vor kurzem mal beim Osteopathen und ich habe so eine ganz lange Narbe am Handgelenk. Und der hat dann gesagt, haben Sie Probleme bei Handy
Sprünken,
und Videospielen? Ich wollte die Karte einfach auch mal ziehen jetzt, komm mal.
Ja, ist schön. Schieb dir die UNO-Reverse-Card doch in den Arsch. Ach, das war aber ein schöner Besuch bei euch. Hat viel Spaß gemacht.
Nee, einfach schön, wie herzlich wir so die ganze Zeit mit dir umgehen hier.
Absolut, der Basti mag das, oder? Du sagst doch immer, für dich, deine Komplimente sind Beleidigungen, so ungefähr vereinfacht gefasst,
total,
oder?
Ich freue mich immer, wenn du mich mit der zusammengerollten Zeitung schlägst, damit ich nicht handscheu werde. Das ist wichtig für mich, ja. Kannst mir ruhig immer ordentlich geben. Also, ich komme aus einem Kontext und einer Umwelt. Ich meine, ihr sagtet eben Essen. Das ist aber auch mit meiner Partnerschaft so. Meine Frau kommt ja aus Dortmund und auch mit meinen Freunden, die alle aus dem Ruhrpott kommen. Wenn man uns eine Stunde zuhört, würde man vielleicht im ersten Moment gar nicht denken, dass wir Freunde sind, weil wir uns einfach die ganze Zeit beschimpfen. Aber das ist eine der, ne, also dieses unverfälschte, echte macht diese Freundschaft echt erst so wertvoll. Also ich weiß noch, als mein bester Freund geheiratet hat, kam er mir irgendwie mit einem Anzug entgegen, den er mir angemoderiert hatte, wie toll der wäre, und er hätte da ewig drauf gesucht und jetzt diesen Hochzeitsanzug. Ich habe gesagt, du siehst aus wie ein italienischer Hütchenspieler, jetzt zieh mal was Ordentliches an. Und das wäre in vielen anderen Freundschaften echt, dass jemand gekränkt wäre, ne? Und er hat mir einfach einen Spruch zurückgegeben, und das ist so ein bisschen dieses Gleichgewicht, das immer herrscht, wenn man mit Menschen umgeben ist, denen man wirklich nah ist, dass man die nicht auf den, also wir sind uns ganz klar, wir können uns nicht auf den Schlips treten, weil wir uns sehr lieben.
Na genau, weil wenn schön. Die Basis stimmt, kannst du da drauf nämlich alles machen. Und ich übergehe gerne, ob die Basis etabliert ist, und vergleiche den Bachelor.
Ja. Ausländische Delegationen, Leute, die dich gar nicht verstehen, Leute, die hierarchisch vor dir sind, alles egal, einfach immer drauf, gar nicht mitkriegen, ob das einen stört oder nicht.
Wir haben aber noch eine Frage vergessen. Was ist denn nun mal die dritte Frage, die wir zum Abschluss immer stellen? Was
dann
nimmst du mit? Was war die wichtigste Lektion?
Was ist die wichtigste Lektion von Gaming?
Vom Gaming.
Ja, dass das cool ist, um wirklich so in eine ganz andere Welt abzutauchen und alles um einen rum zu vergessen. Ich finde, man vergisst auch total die Zeit und so. Also wer keinen Bock aufs Jetzt hat, der kann mal eine Runde weggamen. Das ist ein ganz toller Verdrängungsmechanismus. Ja. Da bin ich ja immer auf der Suche nach, wie wir wissen. Was ist deine Lektion?
Ich habe schon so lange keinen Bock aufs Jetzt. Das ist mega gut.
Meine Lektion, dass das nichts für mich ist, das ist meine Lektion aus der Wochenaufgabe.
Da gehst du lieber wieder spazieren.
Da gehe ich lieber wieder spazieren und mach Sport.
Lieber ein bisschen Afro-Dance.
Aber das Schöne ist, ich habe Basti heute kennengelernt, um jetzt auch einfach mal was Nettes zu sagen. Das hat mich extrem gefreut, und deswegen habe ich auch gerne mit mir ungefähr 190 Mal angehört: Game over.
Du hast das,
das
ja im Gemeine Original
ist, sie haben sogar die Ladezeit mit rübergepackt.
Was haben die Ladezeit?
Ja, also damals hatten die Spiele lange Ladezeiten. Ja. Heute würde das viel schneller gehen. Da würde einfach Game Over stehen, du klickst es weg und machst weiter. Aber die Arschlöcher haben noch 30 Sekunden, wo du so, Game Over, und jetzt warte, du Wichser. Und dann sitzt du da und denkst so, oh mein Gott.
Ja. Dein Scheitern musst du mal so richtig einsickern nach dieser Lache.
Vielleicht ist man deswegen auch so
frustriert. Das ist doch das schönste Fazit, das man zu so einem Podcast überhaupt haben kann. Dein Scheitern muss noch mal so richtig einsickern.
In es geht diesem auch Sinne. Leben, ne? Ja, geil, Basti. Danke, dass wir dich in deinem Urlaub an der Ostsee stören durften. Jetzt husch hinaus mit dem Hund und eine Runde oberkörperfrei am Strand gejoggt.
Auf mein Stand-up-Paddleboard, meinst du wohl?
Absolut,
von vielen
Hauptsache
Leuten
du postest.
Neidisch angeschaut zu werden aufgrund meiner Körperspannung und Optik. Ja, das ist richtig.
Aber Basti, heute malst du dir mit Nutella ein Sixpack auf, und das wird dein Tag.
Ja, sehe ich aber leider nur angekackt aus bei meiner Körperfarbe. Aber ja, ich werde das tun.
Dann Tschüssinger, bye.
Tschüss.
Tschüss.
Und vielleicht ist es euch aufgefallen, uns ist es jetzt doch nochmal aufgefallen. Basti musste ja auch flott weg, und wir wurden immer hektischer zum Ende der Aufnahme und haben uns dann, weil wir uns ja auch in unserem Ich hab dich lieb so verfranst haben, haben total vergessen, dass wir eine neue Aufgabe brauchen für die nächste Woche.
So ist es. Und zwar kommt die von mir. Ich habe was Schönes. Nee, und ich mach's auch mit. Und zwar habe ich gedacht, wir wagen uns mal das große Themenfeld Ernährung ran. Und ich möchte, dass wir uns jetzt mal eine Woche lang komplett vegan ernähren.
Okay, also ja, das kriegt man.
Für mich ist das easy.
Für viel Geld im Bio-Supermarkt einkaufen, kriege ich hin.
Ne? Deswegen, ich bin mit am Start eine Woche lang, und wenn ihr Bock habt mitzumachen, wie immer.
Das war so krass, das wäre voll die Challenge. Eine Woche lang, wow, manche machen das ihr Leben lang.
Ja,
aber erstmal zum Einstieg ist das ja schon mal sehr, sehr gut.
Da gehen wir auch full vegan eine Woche, ne? Mhm. Und Leute, wenn ihr Bock habt mitzumachen, ihr kennt den Spaß, schreibt uns gerne bei Instagram an Sprünki oder mich, Luisa Charlotte Schulz, oder unsere Mailadresse, Sandra.
mail@1abware.de, die Zahl 1 und dann abware durchgeschrieben.de. Und denkt bitte immer dran, wenn ihr euch jetzt eine Woche vegan ernährt, beachtet bitte die erste Regel des Veganismus, allen davon erzählen und alle davon überzeugen wollen. Das könnt ihr auch mitmachen, das gehört nämlich zum Veganersein auch dazu. Eine gewisse militante Form der Ernährung muss dann auch kommuniziert werden, ne?
Also, welche Freundschaften in einer Woche noch bestehen und welche nicht, das werden wir dann rausfinden. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Zuschriften und Nachrichten. Und jetzt sind wir aber wirklich mal weg hier für heute.
Ja.
Reicht.
Wir haben
jetzt
nichts mehr vergessen. Tschö.
1A, 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 bewahre.
Heute mit
Bastian Bielendorfer.